Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Santo subito, heilig, und zwar sofort. Schon bei der Totenmesse für Johannes Paul II. Am 8. April 2005 waren diese Sprechchöre lautstark zu hören. Möglichst schnell, am besten sofort, wollte das Volk den Gläubigen den verstorbenen Papst in der Gemeinschaft der Heiligen wissen. Kein Heiliger entsteht aber einfach so und auf der Stelle. Der Heiligsprechung und der zwingend vorausgehenden Seligsprechung liegt ein umfangreiches Verfahren zugrunde. Im Falle von Johannes Paul II. Begann letzteres nur 87 Tage nach seinem Tod. Eine Rekordzeit. Normalerweise müssen dafür mehrere Jahre seit dem Ableben des künftigen Heiligen oder Seligen vergehen. Ist das Verfahren abgeschlossen, kann die Person öffentlich verehrt und um ihre Fürbitte bei Gott angerufen werden. Der Weg dahin ist allerdings kompliziert. Das sogenannte Kanonisierungsverfahren, das kirchenrechtlich auch Prozess oder Fall, Causa genannt wird, kann sich durchaus in die Länge ziehen. Jahrzehnte sind da gar nichts. Wir hören täglich viel von Seligen und Heiligen. Aber wie wird jemand selig respektive heilig gesprochen? Diese Frage geht mit uns in der kommenden Sendung Judith Bohrer nach. Judith Bohrer hat in Theologie promoviert, arbeitet im Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse in Rom und gehört dem Säkularinstitut Servi della Sofferenza an. So begrüße ich Judith Bohrer bei Radio Gloria herzlich. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken zum Selig-Heiligsprechungsprozess. Frau Bohrer, was fasziniert Sie an Heiligen respektive Seligen?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Was interessiert mich, was fasziniert mich an den Heiligen? Es ist sicher ihr Vorbild, ihr Leben, das sie gelebt haben im Glauben, ihre Liebe zu Christus, zur Kirche und auch vor allem ihre Hingabe für den Nächsten, die Werke, die sie getan haben, die Werke der Nächstenliebe. Für mich die Heiligen sind einfach wirklich Personen, die den Glauben konkret gemacht haben. Aber jeder in seiner Art und Weise, jeder, sagen wir, in seinem Stil, weil wir wissen, es gibt ja so viele verschiedene Heilige, es gibt natürlich die Priester und Ordensleute, aber es gibt auch Familien, Mütter und Väter, es gibt Laien, die im Berufsleben standen, ganz verschiedene Heilige. Und ja, wie gesagt, für mich sind sie faszinierend, weil sie zeigen mir, dass das Leben mit Gott möglich ist und ist auch heute möglich.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Frau Bohrer, und nun freuen wir uns auf Ihr Referat im Zusammenhang mit Selig- und Heiligsprechungsprozesse.
Ja, vielen Dank. Ich möchte beginnen mit einer kurzen Erklärung, was eigentlich die Aufgabe des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechung ist. Es ist ja wichtig zu sehen, dass der Papst, der hat ja eine ganz wichtige Aufgabe, die katholische Kirche von der ganzen Welt zu leiten. Und es ist klar, er kann diese Aufgabe nicht alleine wahrnehmen. Also er braucht viele Mitarbeiter. Natürlich die ersten Mitarbeiter sind die Kardinäle, die Bischöfe, die Priester und alle Gläubigen, die zur katholischen Kirche gehören. Aber er braucht auch ein Gremium, das näher bei ihm lebt, das heißt in Rom, und ihm mithilft, auch Dinge zu studieren, abzuwägen und wenn auch dann immer natürlich er die Schlussentscheidung hat in vielen, vielen Dingen. Und eben das Dikasterium für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse hat die Aufgabe, sich dieser Prozesse anzunehmen, dieser Bewertung, sagen wir so, von Personen, die als Vorbilder für die Teilkirche, was die Seligsprechung betrifft, oder für die Universalkirche, was die Heiligsprechung betrifft, dort mitzuhelfen, mitzubewerten, mitzudenken und so auch den Heiligen Vater richtig zu informieren. Was interessant ist, ist auch bei uns, also die verschiedenen Etappen schließen sich dann immer ab mit dem Schlusstreffen mit dem Heiligen Vater, jetzt Papst Franziskus, wo er die Unterschrift setzt, ob zum Beispiel eine Person die Tugenden in heroischem Grad gelebt hat oder ob eine Person durch ein Martyrium gestorben ist oder ob sich ein Wunder auf die Fürsprache von einem Kandidaten stattgefunden hat. Die Schlussentscheidung hat immer er. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, also das Dikasterium hat nicht die Aufgabe, irgendwelche Heiligen oder Seligen in besonderer Weise zu fördern. Nein, der erste Schritt für eine Selig- oder Heiligsprechung beginnt immer im Volk Gottes. Das heißt wirklich dort, wo eine Person gelebt hat, wo sie Zeugnis abgelegt hat für den Glauben, die guten Werke getan hat und so viele andere Menschen mitgenommen hat in den Glauben hinein, mitbezeugt hat, dass Gott lebt und wirkt und so im Gedächtnis der Menschen eingeprägt geblieben ist als eine heiligmäßige Person. Darum der Prozess, wie gesagt, beginnt in der Diözese, das heißt, wenn verschiedene Personen denken, dass da eine Person heiligmäßig gelebt hat, können sie sich an den Bischof wenden und der Bischof hat dann die Aufgabe, diese Zeugnisse zu hören, die Dokumente zu sammeln und so weiter und so dem Wunsch des Volkes Gottes entgegenzukommen. Das ist ganz wichtig, weil es ist nicht so, dass ja einfach Rom entscheidet oder der Heilige Vater entscheidet, wer selig oder heilig werden soll, sondern wir bekommen pro Jahr ungefähr zwischen 40 bis 50 neue Anfragen, um einen Prozess für einen Kandidaten zu beginnen. Und nachdem wir dann die Zustimmung gegeben haben, das sogenannte Nulla Osta, Nihil Obstat, dann beginnt die Arbeit in der Diözese. Vielleicht können wir auch noch kurz auf die Geschichte zurückschauen, denn dieser Prozess der Selig- und Heiligsprechungsprozesse hat heute eine ganz bestimmte Form, insbesondere durch den neuen Kodex von 1983. Aber in der geschichtlichen Entwicklung sehen wir, wir können da zum Beispiel gleich beim ersten Märtyrer beginnen, der uns überliefert wurde. Wir schlagen da die Bibel auf, gehen zur Apostelgeschichte und finden dort die Erzählung vom heiligen Stephanus, dem ersten Märtyrer. Das heißt, der erste Märtyrer, der das Zeugnis abgelegt hat, dass Jesus der Messias ist, das heißt der Sohn Gottes, dass er gekreuzigt wurde, gelitten hat und gestorben ist und dass er aber auferstanden ist und zu Rechten des Vaters lebt. Also es wird alles ja sehr schön beschrieben, auch in der Apostelgeschichte. Und das heißt, die ersten Heiligen waren Bezeuger des Glaubens. Das heißt, auch wenn sie damit für ihr Glaubenszeugnis mit dem Blut bezahlt haben, mit dem Tod bezahlt haben. Diese Märtyrer wurden dann auch vom Volk wirklich verehrt, wurden, wie soll ich sagen, meistens das Grab wurde in besonderer Weise geschmückt zum Beispiel, der Todestag wurde erinnert, wurde auch gefeiert, dann mit zum Beispiel mit einer heiligen Eucharistie. Und so das Bewusstsein, dass einer der christlichen Gemeinschaft das Leben gegeben hat für den Glauben, ist immer wach geblieben. Darum, die ersten Heiligen sind die Märtyrer. Und wie ich schon gesagt habe, da war nicht ein Bischof oder ein Papst, der das entschieden hat, sondern es kam vom Volk. Also wirklich, das Volk hat gemerkt, hier haben wir es mit einem Märtyrer zu tun, mit einem Glaubenszeugen. Später dann, im 3., 4. Jahrhundert, als die Kirche weniger verfolgt war, gab es eine neue Art von Heiligen, und zwar diejenigen, die das Leben lang wirklich Christus bezeugt haben mit einem tugendhaften Leben, mit einem guten Leben, einem Leben, das sich auf die Liebe zu Gott und zum Nächsten gründet. Und das sind die sogenannten Konfessoren. Und das ist eigentlich, sind auch die Heiligen, die wir natürlich auch bis heute haben. Da gibt es viele verschiedene Beispiele. Also eines der großen Beispiele ist zum Beispiel Mutter Teresa natürlich. Und der Prozess für diese Konfessoren, das war am Anfang auch ganz ähnlich wie bei den Mätrien. Das Volk hat gemerkt, ja, da ist jemand da, der war immer so mit Gott verbunden, konnte die Gemeinschaft zusammenführen, hat ein intensives Gebetsleben gelebt. Auf seine Fürsprache sind auch Wunder geschehen. Und er war immer sehr großzügig gegenüber den Nächsten, konnte gut raten, war weise und so weiter. Alle diese Verhaltensweisen haben die Herzen der anderen Menschen berührt. Und auch hier, nach dem Tod von solchen Menschen, wurde dann oft gesagt, ja, also die sollen wir als Vorbilder, die sollen wir als Vorbilder verehren und ihr Leben nachahmen. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Ja, das Leben, das sie geführt haben, ist nachahmenswert für uns Christen. Da aber ein bisschen dann auch die Abweichungen passiert sind, hatten die Bischöfe, sahen sie die Notwendigkeit, dass diese, sagen wir, Volksselig- und Heiligsprechungen ein bisschen überprüft werden. Das heißt, die Bischöfe haben diese Angelegenheit in die Hand genommen und haben bestimmt, dass sie durch ein Dekret bestimmen, wer als Heiliger und Seliger verehrt werden darf. Vor allem auch, das bedeutet, den Namen zu nennen während der Eucharistiefeier, regelmäßig das Grab zu besuchen. Das waren die wichtigsten Merkmale. Und später dann, auch natürlich, weil die Kirche immer mehr gewachsen ist, hat dann einige dieser Fragen auch der Papst selbst in die Hand genommen. In besonderer Weise die Heiligsprechung, weil die Heiligsprechung ist die Vorgabe der Verehrung einer Person, die für die ganze Kirche, die Universalkirche gilt. Hingegen die Seligsprechung beschränkt sich auf einen Teil der Kirche, zum Beispiel eine Diözese oder ein Land, dort, wo diese Person bekannt ist. Ja, und darum, durch diese ganzen geschichtlichen Entwicklungen, wurde dann eben auch die rechtlichen Richtlinien wurden festgelegt und es wurde ganz genau, detailliert auch beschrieben im kanonischen Recht, wie ein solcher Prozess ablaufen muss. Darum heute, wie gesagt, folgen wir dem kanonischen Recht von 1993 mit einigen zusätzlichen Gesetzen, die für unser Dikasterium gelten, von den Selig- und Heiligsprechungsprozessen. Heute können wir unterscheiden, dass es zwei Phasen gibt. Die erste Phase ist die diözesane Phase. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, wenn zum Bischof eine Anfrage gelangt über eine heiligmäßige Person oder eine Person, die aufgrund des Glaubens getötet wurde, hat der Bischof die erste Aufgabe, zuerst einmal in Rom nachzufragen, in der römischen Kurie, ob vielleicht Hindernisse da sind, um diesen Prozess zu beginnen. Wenn keine Hindernisse da sind, dann hat er die Aufgabe, die Zeugen zu befragen. Das heißt, alle Personen, die eine Kenntnis haben von diesem Kandidaten, können während des Prozesses vorgeladen werden vom Bischof und sagen, was sie wissen über diese Person, also von ihrem Leben, von ihrem tugendhaften Verhalten, von den guten Werken, die getan wurden und so weiter. Und was auch wichtig ist, in dieser Phase muss nichts entschieden werden, sondern der Bischof soll einfach nur die Zeugenaussagen sammeln. Das heißt auch negative Aussagen. Das heißt, wenn jemand dagegen ist, wenn jemand eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit dieser Person, alles muss gesammelt werden, das ist ganz wichtig. Danach hat der Bischof auch die Aufgabe, die Dokumente zu sammeln, was dieser Kandidat betrifft oder diese Kandidatin, zum Beispiel die Briefe, die geschrieben wurden, von ihr selber oder von ihm selber oder andere Personen, die diesen Kandidaten geschrieben haben. Oder Tagebücher oder vielleicht auch in neuer Zeit, hier gibt es oft auch natürlich die Veröffentlichung, wenn jemand Bücher geschrieben hat oder Konferenzen gehalten hat und so weiter. Also der Bischof muss möglichst alle Dokumente sammeln. Also das heißt, er muss auch eine historische Kommission einsetzen, die verschiedenen Archive durchschauen müssen, ob es dort Informationen gibt über diesen Kandidaten. Es ist eine sehr intensive erste Phase, also eine Phase, die sehr viel Zeit braucht und auch Mitarbeiter natürlich. Und wenn diese Phase dann abgeschlossen ist vom Bischof, wird alles dieses Material nach Rom gesandt, eben in das Dikasterium für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Dann beginnt die sogenannte zweite Phase, die römische Phase. Das heißt, ihr beginnt auch die Bewertung von all diesem Material, das gesammelt wurde. Was ist der Sinn von dieser Bewertung? Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Theologenkommission, die alle diese Dokumente studieren muss und auf die Frage antworten muss, hat diese Person die theologischen und die kardinalen Tugenden in heroischem Grad gelebt? Das heißt, nicht nur in einem allgemein gutes Leben geführt hat, sondern wirklich in zum Beispiel ein außerordentliches Gebetsleben, Schwierigkeiten beständig überwunden hat, Glauben gehabt, Hoffnung gehabt, eben in einem außergewöhnlichen Grad. Wenn die Theologen dieses Studium abgeschlossen haben, wird dann die Dokumentation weitergegeben an verschiedene Bischöfe und Kardinale, die das auch wieder studieren und auch wieder zur selben Frage ein Gutachten abgeben müssen. Und die letzte Etappe, wie ich dann schon gesagt habe, ist dann der Heilige Vater, Papst Franziskus, der auch das Schlussurteil gibt, ob diese Person die Tugenden in heroischem Grad gelebt hat. Und so wird dann, wenn das alle Resultate positiv ausfallen, wird ein Dekret veröffentlicht, eben über die Tugenden oder über das Martyrium oder über das Wunder. Und das ist ein erster Schritt, die Tugenden, sind aber der erste Schritt, der zu einer Seligsprechung oder zu einer Heiligsprechung führen kann. Sicher ist es immer sehr spannend, weil es ist schön zu sehen, wie die Menschen wirklich ganz verschieden auch Gott antworten. Eben zum Beispiel die Mutter Teresa hatte das Bedürfnis, ganz konkret dem Nächsten zu helfen, und zwar dem Nächsten, der am ärmsten ist, zum Beispiel. Sie hat so ihre Liebe zu Gott ausgedrückt. Hingegen zum Beispiel Don Bosco hat seine Liebe zu Gott ausgedrückt, indem er sich um die Jugendlichen in besonderer Weise gekümmert hat, um die Erziehung der Jugendlichen, die sonst auf der Straße verwahrlost wären. Oder es gibt andere Beispiele, zum Beispiel von Ordenspersonen, die einfach das ganze Leben treu als Mitbrüder oder Mitschwestern in der Küche gearbeitet haben oder im Pfortenempfang oder einfach treu gelebt haben. Oder wir haben das Beispiel auch von Familienmüttern, die gute Mütter waren, geholfen haben, dass ihre Kinder gut aufwachsen konnten, ihre Pflichte als Ehefrau und Mutter wahrgenommen hat. Also gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, den Weg der Heiligkeit zu gehen, immer gemäß dem eigenen Stand. Ja, und wie gesagt, das ist eben die Aufgabe des Dikasteriums, das zu prüfen und zu bewerten und immer unter der Leitung natürlich des Papstes. Und es ist eine ganz schöne Arbeit, weil sie zeigt, dass die Kirche lebendig ist. Die Kirche bringt immer wieder neue Früchte der Heiligkeit hervor und das ist ein wunderbares Zeugnis und ist auch ermutigend für alle von uns.
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosianna.
Ja, in diesem weiteren Teil möchte ich gerne ein bisschen konkreter auf das Thema der Tugenden und des Martyriums eingehen. Aber vielleicht kann ich vorher noch ein Wort auch zu den Schweizer Heiligen sagen. Also ich denke, wir haben ja wirklich auch ganz viele heilige Vorbilder in der Schweiz. Also ich denke natürlich in besonderer Weise an unseren Patronbruder Klaus, der sicher uns immer begleitet und uns unterstützt in unserem Alltag und den wir auch gerne immer wieder anrufen dürfen, damit er uns beisteht und uns für uns bittet, damit wir ein immer tieferes Glaubensleben leben. Oder natürlich auch noch andere Heilige wie der Fidelis von Sigmaringen, der in Chur gelebt und getötet wurde, oder der heilige Franz von Sales, der Bischof von Genf, oder der Kolumban, der Gallus, der Lucius, Mauritius. Das sind natürlich alle Namen, die wir kennen, die auch an bestimmte Städte gebunden sind und die doch immer wieder, wie soll ich sagen, es ist immer wieder interessant, auch ihr Leben ab und zu mal wieder zu lesen und ein bisschen darüber nachzudenken, wie sie die Schwierigkeiten ihrer Zeit angegangen haben und wie sie den Glauben bezeugt haben. Auch in neuerer Zeit haben wir ja Glaubenszeugen aus der Schweiz, zum Beispiel die heilige Marguerite Beiss aus Siviriä in Freiburg. Sie war ja eine ganz einfache Person eigentlich. Sie war Schneiderin, war nicht verheiratet. Sie hat einfach treu ihren Lebensstand gelebt in diesem kleinen Dörfchen, in diesem Weiler. Hat das Gute getan, indem sie ja als Schneiderin gewirkt hat natürlich. Hat die Kinder auch im Glauben erzogen. Oder diejenigen von diesem Weiler hat auch mit ihnen gebetet, auch mit den Erwachsenen. Hat einfach ein gutes Glaubenszeugnis abgelegt. Auch eine andere Heilige ist Maria Bernarda Büttler. Sie ist eine Schweizerin, ist aber dann als Missionarin nach Kolumbien gegangen und dort 1924 gestorben. Auch sehr schön ihre Berufung. Sie hat ihr Leben ganz Gott hingegeben, wollte aber in einem anderen Land, das sicher sehr viel ärmer ist als die Schweiz, wollte sie den Menschen helfen und ist sie bis nach Kolumbien gelangt mit ihrer Berufung, um dort das Gute zu tun in diesem fremden Land und sicher auch einiges an Schwierigkeiten und Leiden erlebt hat in einer ganz anderen Kultur, in ganz einer anderen Umgebung, mit ganz speziellen Schwierigkeiten, die auch von der Armut herkommen. Zwei weitere Beispiele sind der Bruder Meinrad Eugster aus Einsiedeln, der verehrungswürdig ist, dessen heroischer Tugendgrad anerkannt worden ist schon vom Dikasterium. Auch Vater Niklaus Wolf von Rippertschwand im Kanton Luzern, auch hier ein Beispiel eines Laien, ein Vater, der mit großer Entschiedenheit wirklich seine Liebe zu Christus gelebt hat, vor allem immer den Namen Jesu verehrt hat, auch ein ganz wunderbares Zeugnis, in den Rosenkranz sehr gerne gebetet hat, mit anderen Menschen zusammen, auch in so Gebetsgruppen eigentlich gebildet hat. Das sind also, und da ist die Aufzählung der Schweizer Heiligen noch nicht fertig, aber ich denke, es soll eben uns immer wieder anspornen, so ein bisschen, ja, etwas von ihnen auch mitzunehmen, ihre Leben zu studieren, darüber nachzudenken und immer wieder Ermutigung auch zu finden für uns. Also wie gesagt, jetzt zum Beispiel besonders für Bruder Meinrad und Vater Niklaus Wolf wurden ja eben die Tugenden anerkannt. Was heißt das? In besonderer Weise wird von diesen Kandidaten angeschaut, wie sie die theologischen Tugenden gelebt haben, das heißt der Glaube, die Hoffnung und die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Weil es ist ja wichtig, das Leben eines Christen muss ja auch seine Werke haben. Das heißt, der Glauben drückt sich in den Werken aus. Darum ist es auch möglich zu prüfen, ob der Glaube da ist oder nicht. Der Glaube drückt sich aus in besonderer Art und Weise im Gebetsleben. Wer glaubt, der sucht dieses Gespräch, das Gebet ist ein Gespräch mit Gott, dieses Zusammensein mit Gott, jeden Tag in schwierigen Stunden und in schönen Stunden. Und immer wieder diesen Kontakt, um sein Denken, sein Tun, sein Wirken immer wieder auf Gott auszurichten. Ja, und natürlich auch der Besuch der Sakramente, die Heilige Messe, in welcher wir am Tod und der Auferstehung Christi teilnehmen dürfen, ihn in der Eucharistie selber empfangen dürfen. Auch das ist ein Ausdruck des Glaubens. Oder zum Beispiel die Hoffnung, dass diese Menschen immer wieder ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben, in besonderer Weise in Schwierigkeiten, immer geglaubt haben, dass vor allem die Vorsehung Gottes immer wieder leitet, erleuchtet und hilft auf dem Lebensweg. Das ist die Hoffnung. Und die Liebe zu Gott drückt sich aus in der Liebe zum Nächsten, das heißt die guten Werke gegenüber dem Nächsten, das manchmal gar nicht so einfach ist, die Geduld zu haben, zu jemandem vielleicht zu ertragen, ein gutes Wort zu sagen, ihm nahe zu sein, wenn er leidet, oder ihm auch materiell zu helfen, wenn es nötig ist oder auch möglich ist natürlich. So gibt es verschiedene Formen der Nächstenliebe. Vielleicht die schönste Form der Nächstenliebe ist, den Nächsten anzunehmen, so wie er ist. Das wäre auch, das ist ja der Ausdruck auch der Liebe Gottes zu uns, der uns annimmt, so wie wir sind, auch wenn er möchte, dass wir natürlich immer heiliger werden, schöner werden und tugendhafter werden. Aber wie gesagt, es geht darum, dass diese Kandidaten diese theologischen Tugenden gelebt haben und so auch die Kardinaltugenden. Die Kardinaltugenden sind die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und die Mäßigung. Ja, die Klugheit, das ist eine ganz wichtige Tugend, weil sie hält eigentlich wie alle anderen Tugenden zusammen, weil sie sagt mir, ja, tu das nicht. Tu es so oder tu es in einer anderen Weise. Das ist die Klugheit, die Weisheit auch, die mir immer wieder das Richtige inspiriert, um das Richtige zu tun. Diese Klugheit, die wir natürlich, die muss auch gelernt werden. Und ein wichtiges Hilfsmittel ist auch da das Gebet, weil Gott durch den Heiligen Geist erleuchtet uns ja unsere Gedanken, unser Handeln. Und daher ist die Klugheit natürlich sehr auch mit dem Gebetsleben verbunden. Die Gerechtigkeit ist wichtig. Die Gerechtigkeit ist, jedem das zu geben, was ihm zusteht. Da gibt es ganz verschiedene Ausdrücke. Das heißt zum Beispiel meine Eltern ehren. Das ist Gerechtigkeit, also nicht nur 10 Gebote, sondern auch Gerechtigkeit. Oder wenn jemand für mich arbeitet, ihm den gerechten Lohn auszuzahlen. Oder wenn mir jemand etwas Gutes tut, ihm Danke zu sagen. Da gibt es ganz verschiedene Ausdrücke der Gerechtigkeit, die auch im ganz Kleinen schon wichtig sind, wie eben zum Beispiel Danke sagen. Oder auch, dass etwas Gutes, das ich bekommen habe, auch vergelten mit Gutem. Oder auch, wenn mir etwas Böses angetan wurde, auch vergeben zu können. Das ist auch Teil der Gerechtigkeit, weil so vergibt auch Gott mir, wenn ich etwas Unrechtes getan habe. Dann die Tugend der Tapferkeit. Die ist ganz wichtig, wenn Schwierigkeiten im Leben auftreten, kleine und große Schwierigkeiten, dass ich sehe, dass nichts außerhalb vom Plan Gottes passiert, dass auch ich berufen bin, dass mein Kreuz zu tragen in der Nachfolge Christi, wie er das große Kreuz, das Kreuz der ganzen Welt getragen hat. Aber eben für die Schwierigkeiten zu tragen, durchzustehen, das kann zum Beispiel ein körperliches Leiden sein, eine Krankheit, das kann ein psychologisches Leiden sein, das können geistige Leiden sein, Prüfungen, Schwierigkeiten in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Pfarrei, an der Schule, an der Universität, jede Art von Schwierigkeit, die wir haben können, da brauche ich die Tugend der Tapferkeit, um das ganz richtig anzugehen, mir das Kreuz richtig auf die Schultern zu nehmen und diese Schwierigkeit im Glauben zu tragen, auch zu glauben, dass dieses Leiden auch Frucht trägt, wenn ich es mit den Leiden Jesu verbinde. Also die Tapferkeit, denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Tugend für ein christliches Leben, weil sonst beklagen wir uns immer, wir sind nie zufrieden, alles läuft immer schief, immer wir sind die Opfer. Das ist dann das Gegenteil von der Tugend der Tapferkeit. Und zum Schluss noch die Tugend der Mäßigung. Ja, das klassische Beispiel ist sicher das ausgewogene Essen. Das heißt nicht nichts essen, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern Gott hat uns die Nahrung gegeben, damit wir essen. Wir brauchen es auch, um gut zu leben. Aber wir sind dazu berufen, die irdischen Güter mit Maß zu brauchen. Das beginnt eben beim Essen, beim Trinken, aber auch das gilt dann für die Kleider, für die Wohnung, alle Güter, die wir in der Wohnung haben, alles, alles, was möglich ist, was wir besitzen können, dass wir da ein Maß haben, weil wenn wir dort nicht Maß haben, dann ist die Gefahr, dass wir ein Gut jemanden wegnehmen, weil wir zu viel haben. Ne? Und wie gesagt, auch hier zum Beispiel Bruder Meinrad Euxter und Vater Niklaus Wolf haben diese Tugend gelebt. Sicher, Bruder Meinrad als Klostermitglied einer Klostergemeinschaft hat ja auch das Gelübde der Armut abgelegt, aber auch dort, es ist immer nötig, dass jede Person selber das Maß dann lebt, auch ohne die Regeln der Gemeinschaft, der Klostergemeinschaft, sondern wirklich als eine Wahl, die vom Herzen kommt, auf gewisse Dinge verzichtet. Oder auch Vater Niklaus Wolf als Familienvater muss ja sicher auch für seine Familie sorgen. Das ist sicher, damit die Familie alles hat, was sie braucht. Aber sicher in Einfachheit und ja, im richtigen Maß, wie das zu seiner Zeit, wie soll ich sagen, gut und recht war. Ja, alle diese Tugenden, was ist da das Wichtigste? Das Wichtigste ist die Liebe, weil die Tugenden zu leben soll nicht nur einfach ein Muss sein. Ja, ich muss so, ich muss das, ich muss das, ich darf das nicht und das nicht. Nein, es soll alles aus meiner Liebe zu Gott entspringen, wo ich überzeugt bin, dass wenn ich auf einiges verzichte, dass das wirklich alles zu meinem Besten ist. Wenn ich die Güter richtig brauche, wenn ich rede, denke und handle in der Klugheit, wenn ich mein Kreuz trage durch die Tapferkeit, wenn ich gerecht bin gegenüber dem Nächsten, auch wenn es manchmal schwierig ist, wenn ich Hoffnung habe auf die Vorsehung Gottes, wenn ich meinen Nächsten liebe, wenn ich Glaube habe, wenn ich jeden Tag Momente finde, mit Gott zusammen zu sein, all das soll nicht ein Muss sein, sondern es ist Ausdruck der Liebe zu Gott, der ja mich geschaffen hat, der mich leiten will, mich begleiten will bis zu meinem Tod und dann hinüber ins ewige Leben. Also, wie gesagt, das größte Kriterium aller Heiligen, und das sieht man auch, wenn man die ein bisschen in die Akten reinlesen darf, ist wirklich immer eine ganz tiefe Liebe. Eine Überzeugung, dass Gott existiert natürlich, dass er mit uns ist und dass er jeden von uns liebt und ihm das ewige Leben geben möchte. Und das ist auch das Wichtigste im Sinn, dass in uns, so kann Christus in uns leben, kann das Leben Christi in uns wirken. Das heißt, es gibt ein ganz schönes Bild, also von einem gekreuzigten Christus, dem aber die Arme fehlen, weil ich glaube, durch ein Kriegsgeschehnis wurden diese Arme wie abgebrochen. Aber es zeigt sehr schön, dass die Arme von Christus, das heißt die Arme, die handeln und das Gute tun, müssen wir sein hier in dieser Welt. Das ist ein sehr schönes Zeichen. Und die Heiligen sind genau diese Arme von Christus in der Welt und bezeugen, dass Christus lebt und auch heute noch wirkt. Und ja, wir hören jetzt einige Takte Musik.
Heilig, 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 he
Gerne möchte ich noch etwas zum Thema des Martyriums noch sagen. Das Martyrium hat drei für uns im Studium, im Dikasterium für die Selig- und Heilsprechungsprozesse, hat drei Kriterien. Das erste Kriterium ist, dass eine Person wegen dem Glauben getötet wird, also wegen dem katholischen Glauben. Und dass diese Person, das zweite Kriterium ist, dass sie diese Person den Tod annimmt aus Liebe zu Gott. Das ist auch ganz wichtig, nicht aus einfach aus Frustration oder anderen Motiven, sondern wirklich aus Liebe zu Gott den Tod annimmt. Und das dritte Kriterium ist, dass die Person wirklich tot sein muss. Also es tönt ein bisschen komisch jetzt, aber dass ein Märtyr ist eine Person, die gestorben ist für sein Glaubensbekenntnis. Und ist auch noch das erste Argument, das ich gesagt habe, ist wichtig, wegen dem Glauben getötet zu sein, weil für uns sicher, es gibt viele Glaubenszeugen, die ihr Leben für eine gute Sache hingaben. Es kann sein, diejenigen, die von vielleicht Opfer der Mafia werden oder von anderen Ungerechtigkeiten, diejenigen, die sich für politische, positive, gute Ziele einsetzen und getötet werden, andere, die vielleicht auch sich einsetzen bei schwerwiegenden Umweltproblemen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Amazonas. Der Heilige Vater hat auch darüber geschrieben, dass dort wirklich ein großer Konflikt da ist. Da geht es nicht nur einfach um einen banalen Umweltschutz, sondern es geht, Entschuldigung das Wort, sondern es geht darum, wirklich einen Lebensraum zu schützen für diese Völker, die im Amazonasgebiet leben, aber auch für die ganze Welt. Der Amazonas wird ja auch die Lunge der Erde genannt. Und eben auch dort werden ja auch Morde begangen, also für diejenigen, die sich für diese gute Sache einsetzen. Aber im Fall unserer Arbeit im Dikasterium für die Seelen- und Heilsprechungsprozesse geht es darum, dass jemand aus Glaubensmotiven getötet wird, also dass ein sogenannter Hass gegen den Glauben da ist und darum die Person sterben muss. Noch das letzte Argument, über das ich gerne ein bisschen sprechen möchte, ist das Thema der Wunder. Ja, vielleicht kann jemand sagen, ja gut, heute gibt es keine Wunder mehr, ja, das ist eine Sache der Vergangenheit, heute brauchen wir das gar nicht mehr. Und da würde ich sagen, ja, nein, das gehört wirklich auch zur Botschaft Gottes. Denn wenn wir das Neue Testament aufschlagen, Jesus hat sehr viele Wunder gewirkt, vor allem Heilungen. Also die Heilung des Körpers ist ein großes Thema in unserem Glauben, eben von Jesus bezeugt und auch während der Jahrhunderte weitergeführt, auch von seinen Heiligen. Wichtig ist natürlich, die Wunder, das hat nichts mit Aberglauben zu tun. Also, dass ein Wunder passiert, soll nicht, missbraucht werden, um eine falsche Vorstellung von Gott zu haben. Also, dass der wie ein Automat ist und da kann man ein Fränkel oder zwei Fränkel reinwerfen und dann kommt das Wunder raus. Das ist nicht so. Ein Wunder, das heißt eine wunderbare Heilung zum Beispiel, ist immer ein Zeichen der Liebe Gottes für konkret eine Person. Das hat natürlich auch wieder mit dem Glauben zu tun, dass die Person im Glauben um diese Heilung gebeten hat, aber auch gleichzeitig gezeigt hat, dass sie auch annimmt, wenn keine Heilung stattfindet. Was bedeutet das, ein Wunder auf die Fürsprache eines Heiligen zu bekommen? Das Wichtige ist, hier müssen wir auch von der Gemeinschaft der Heiligen sprechen. Das heißt, wir gehören alle zur selben Kirche, wir hier auf der Erde und diejenigen Personen, die vor uns gelebt haben und schon ins ewige Leben eingetreten sind und dürfen im Paradies sein. Wir bitten also diese Personen, dass sie bei Gott Fürbitte vorlegen, damit wir eine Linderung bekommen in unseren Leiden im Körper, im Geist oder auch in der Psyche. Das ist eigentlich die Dynamik eines Wunders. Und es ist wirklich ein Zeichen der Gemeinschaft der Liebe, die uns alle verbindet, wir Menschen untereinander und mit Gott. Es ist auch noch interessant, dass Das Wunder in unseren Prozessen ist notwendig für die Seligsprechung. Das hat uns Papst Franziskus auch bestätigt. Die rechtliche Grundlage war schon so, aber oft bekommen wir Anfragen, ob man nicht auf das Wunder verzichten könnte für eine Seligsprechung. Aber Papst Franziskus hat betont und auch bestätigt, dass es ein Wunder braucht für die Seligsprechung, weil es ist doch der Fingerzeig Gottes. Denn das Wunder, was passiert dort genau? Die Definition ist eigentlich, dass etwas geschieht, was wissenschaftlich nicht erklärbar ist. Also eine Heilung geschieht, also in einem Krankheitsverlauf ein Moment eintritt, wo eine Wende stattfindet in diesem Krankheitsverlauf, eine positive Wende, die aber wissenschaftlich nicht erklärbar ist, nicht mit zum Beispiel einem chirurgischen Eingriff oder mit Medikamenten oder mit Therapie, was auch immer. Da passiert etwas, was die Wissenschaft nicht erklären kann. Das wird von uns ein Wunder genannt. Und darum hat Papst Franziskus gesagt, dass es sich um einen Fingerzeig Gottes handelt, denn dass es wissenschaftlich unerklärbar ist, heißt, es hat die natürlichen Gesetze übersprungen und nur Gott kann die natürlichen Gesetze überspringen. Der Mensch ist dazu nicht fähig, der Mensch kann vieles tun, aber er muss sich immer an die natürlichen Gesetze halten, die Gesetze der Natur, der natürlichen Abläufe. Nur Gott kann etwas Übernatürliches tun und eben etwas tun, was wissenschaftlich nicht erklärbar ist, was aus der natürlichen Gesetzgebung nicht erklärbar ist. Dann für dieses Wunder gibt es verschiedene weitere Kriterien noch in unserer Arbeit im Dikasterium. Und zwar normalerweise muss es sich um eine schwere Erkrankung handeln. Also das heißt, es gibt bei uns keine Wundererklärungen für jemanden, der von einer Grippe geheilt wurde. Es muss doch eine schwere Erkrankung sein. Und es muss sich um eine plötzliche Heilung handeln, das heißt, oder in ganz kurzer Zeit, auch dort, das ist ein Kriterium, die Zeitspanne der Heilung wurde abgekürzt oder extrem verkürzt. Also eine plötzliche Heilung muss stattfinden und die Heilung muss auch vollständig sein. Also was vorher definiert wurde als Erkrankung, muss nachher als ein Gesundsein definiert sein, also eine vollständige Heilung. Und sie muss auch beständig sein. Das heißt, darum auch in unserem Prozess nach einigen Jahren, manchmal nach 5, nach 10, nach 15 Jahren, bevor der Wunderprozess abgeschlossen ist, wird die geheilte Person nochmals ärztlich untersucht, ob sie wirklich immer noch weiterhin gesund ist. Das ist sehr wichtig und das ist zum Beispiel auch ein bisschen ein Problem mit Heilungen von Krebs, weil wir wissen, dass die Krebserkrankung zum Teil 5 oder 10, 20 Jahre kann alles gut gehen, aber dann können wieder Metastasen auftreten. Und darum ist es manchmal gar nicht so einfach, das auch wirklich gut zu prüfen. Und das braucht darum auch Zeit. Das zeigt auch, dass diese Prozesse nicht einfach so schnell abgehakt werden können, sagen wir so, sondern dass je nach Krankheit es einfach auch Zeit braucht, um den Gesundheitszustand des ehemaligen Patienten bestätigen zu können. Die Heilung ist immer natürlich auch verbunden mit dem Gebet, wie ich das schon gesagt habe. Also das, was ich bis jetzt gesagt habe, das betrifft der körperliche Aspekt. Aber damit verbunden ist immer auch das Gebet. Um eine kranke Person herum gibt es immer Personen, die dann um Heilung bitten. Und es ist wichtig, auch hier, es sollte immer nur eine Person angerufen werden. Also wenn wir zum Beispiel darum, und als darum gebeten wurde, dass die heilige Maria Bernarda Büttler ein Wunder vollbringt, da wurde nur auf ihre Fürsprache hin gebetet. Das ist wichtig, weil sonst weiß man nicht, wer dieses Wunder gewirkt hat. Aber meistens in den Fällen, die wir studieren, sieht man auch, dass wirklich auch der Heilige Geist wirkt und dass eine ganz große Gebetsgemeinschaft meistens gebildet wird, ein sogenanntes chorales Gebet ist. Viele Menschen beten für die Heilung einer Person. Und dieses Gebet sollte natürlich vor der Heilung beginnen, das heißt, wenn der Krankheitszustand kritisch wird, dass die Personen beginnen zu beten. Und danach auch eben, wenn möglich, viele verschiedene Personen mit einbezogen sind. Das ist das auch etwas ganz Schönes, weil es ist auch ein Zeichen des Glaubens der Kirche. Nicht nur jemand allein betet, sondern man betet in Gemeinschaft. Es gibt auch ganz tolle Beispiele, wirklich ganze Pfarreien, Familien gebetet haben und so Gott auf die Fürsprache eines seligen oder zukünftigen Heiligen ein Wunder vollbracht hat. Das soweit zum Wunder. Und wie gesagt, die Arbeit in unserem Dikasterium ist sehr intensiv. Wir bekommen immer Arbeit aus der ganzen Welt, dürfen wir sagen. Und das ist auch das Schöne, das zeigt, dass der Geist Gottes überall in der ganzen Welt wirkt, dass viele Menschen auf diesen Ruf Gottes antworten und ja, ihr Herz öffnen für die Liebe Gottes, damit in dieser Welt das Zeugnis seiner Gegenwart weiter präsent ist und weiter wächst. Und das ist wirklich etwas ganz Schönes und hilft mir persönlich auch in meinem Glauben. Ja, soweit eine Übersicht über dieses Dikasterium, das eben, wie gesagt, mithilft in der dem Papst in der Leitung der Kirche. Besten Dank.
Liebe Frau Bohrer, wie viele Fälle bearbeiten Sie?
Ja, wie viele Fälle wir zurzeit bearbeiten, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil die Zeitspanne der Prozess ist ganz verschieden, je nachdem auch wie die externen Mitarbeiter, also das heißt der sogenannte Aktor der Cause, mitarbeitet und mithilft. Da ist die Zeitspanne eines Prozesses zwischen 5 bis 10, 20 Jahre, je nachdem. Aber grundsätzlich kann ich das vielleicht sagen, bei uns sind zurzeit 3.732 Fälle registriert, das heißt unter ihnen schon viele Heilige natürlich und auch Selige, aber auch genauso viele Prozesse, die noch am Laufen sind. Also das heißt, wirklich sehr viel Arbeit, sehr viele Kandidaten zur Heiligkeit. Und wie gesagt, das ist auch sehr positiv und sehr schön.
Vergelt's Gott, liebe Frau Bohrer, dass Sie einen Moment Zeit gefunden haben und uns Einblick in Ihre spannende Arbeit ermöglicht haben. Sie haben uns neue Aspekte in der Thematik der Selig-Heiligsprechungsprozessen aufgezeigt und einen verständlichen Zugang mit den Heiligen erschlossen. Wir wünschen Ihnen in Ihrer weiteren Tätigkeit Gottes besonderen Segen und Schutz und natürlich auch viel Freude. Deo gratias. Das war die Sendung mit Judith Bohrer zum Thema Selig-Heiligsprechungsprozesse. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögen Sie nach dieser heutigen Sendung die vielen Heiligen, die beim Herrn im Himmel sind, immer wieder anrufen für ihre Anliegen und Sorgen. Und denken Sie an diesen wunderbaren Zuspruch: Jeder Getaufte ist zur Heiligkeit gerufen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.